Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Ja Mann, hier ist es echt voll. Wow. Herzlich willkommen.
Guten
Toll,
Abend.
Dass Sie uns...
Guten Abend, Quatsch.
Das wäre auch schon.
Man kommt ganz durcheinander, man weiß gar nicht mehr, es ist früh.
Das ist aber schön, Mittag, dass Ihnen das auch Abend. Passiert, weil ich habe ja vorhin schon gesagt, wir hatten schon mal heute das Vergnügen, da habe ich gesagt, so übermorgen beim Tatort können Sie ihn dann sehen. Das Publikum hat sofort geschrien, morgen, dachte ich auch so, ja.
Ja, aber ich bin auch morgen, ich kann doch morgen gar nicht. Ich bin ja morgen in Süddeutschland.
Tatort gucken oder was?
Nein, ich trete morgen nicht auf im Tatort, weil ich nicht da bin.
Ach, ja, Mann.
Jetzt weiß ich auch gar nicht. Wann? Der soll morgen sein, der Tatort?
20:15 Uhr.
Ach du lieber Gott. Also, abgesagt.
Dann machen das Ihre Kollegen. In dem Tatort, da spielen Sie... Nein, Sie spielen keine Nebenrolle, aber das ist sowieso so. Da sind so komische radikale Terroristen, von denen man nicht genau weiß, in welcher Mission sie unterwegs sind. Und die überfallen nämlich Felix Mouraud und die Kollegen und die müssen sich wehren. Aber wir sind ja nicht hier, über einen Tatort zu reden, sondern über diesen Roman. So, also, Deutschland...
Wir können ja über einen Tatort reden, das ist mir wurscht.
Ja, Deutschland 2033 versinkt in totalem Chaos. Zitat, es ist in einem Zustand von Erschöpfung und Fatalismus gesunken, der politische Abenteurern und Extremisten ausreichend Raum gab.
Lesen Sie das jetzt nicht so satirisch, sondern ernst. Das ist gut.
Das ist sehr, also sagen wir so, es ist so dystopisch, dass ich das nicht ganz ernst, also wenn ich das ernst nehme, dann sind wir...
Erstens ist ja noch 2019 und nicht 2033. Es ist ja nur eine nahe Zukunft. Ich behaupte gar nicht, dass es so passiert. Es ist auch nicht der totale Bürgerkrieg. Ich beschreibe, es ist so praktisch irgendwie so eine Art Bürgerkrieg im ganzen Internet, in der virtuellen Welt, in den sozialen Netzwerken. Das ist ja auch jetzt schon der Fall. Also es ist, sagen wir mal, ich beschreibe ein Europa, das ein bisschen am Auseinanderfallen ist. Und auch ein Deutschland, das wackelt. Also eine Demokratie, die nicht mehr so richtig funktioniert. Und wenn man wirklich realistisch auf das schaut, was sich in Europa und der Welt im Augenblick abspielt, dann kann man sich auch zu Recht Sorgen machen. Ich hoffe nicht, dass das so kommen wird. Ich glaube nicht an den Weltuntergang, dass er übermorgen stattfinden wird. Aber ich glaube, dass wenn wir nicht aufpassen auf das, von dem wir jetzt glauben, das ist vom Himmel heruntergefallen. Diese Demokratie, die wir haben, den Wohlstand, den wir haben, wenn man das nicht verteidigt und nicht weiß, dass das zerbrechlich ist und jederzeit, das wissen wir aus unserer Geschichte, vergehen kann, dann wird uns das aus der Hand geschlagen. Das ist eine mögliche Beschreibung einer nahen Zukunft. Aber das ist nichts anderes als ein dramatischer Hintergrund vor einer Geschichte, die was ganz anderes ist.
Aber trotzdem hat es mir Angst gemacht. Also ja, ich meine, aber, weil das ist ja genau das.
Schauen Sie mal auf die Politik. Schauen Sie sich Amerika an, Russland an, China an, Osteuropa an.
Dass man es abtun kann nach dem Motto, es ist alles nur totale Fiktion. Sondern, also wie gesagt, ich darf noch mal kurz ausführen, Deutschland versinkt im Chaos, weil es irgendwie die Flüchtlingspolitik nicht hinkriegt. Frankreich wird
regiert. Ich beschreibe ja nicht nur, dass da keine Strukturen...
Und
es werden keine Strukturen von der Politik implementiert. Und ich behaupte natürlich, das ist jetzt auch eine... Aber wenn man sich anschaut, was die Russen mit der Krim gemacht haben. Sie sind da reinmarschiert unter der Maßgabe, wir müssen die russische Bevölkerung schützen, die da ist. Mit der gleichen Rechtfertigung können die auch nach Estland einmarschieren, denn da gibt es auch eine sehr große russische Bevölkerung. Also behaupte ich, es gibt einen baltisch-russischen Konflikt, nicht an den Haaren herbeigezogen, ist eine Möglichkeit. Und all das bewirkt natürlich einen, behaupte ich, ich hoffe, dass es nicht passiert, wird auch nicht, bewirkt einen Flüchtlingsstrom, der also aus Osteuropa also nicht nur aus den orientalischen Ländern, nach Deutschland reinspült. Und dann befindet sich dieses Land eben in einer noch größeren Krise. Und vor diesem kritischen Hintergrund reist ein junger Mann in ein Frankreich, das einer nationalistischen Koalition in die Hände gefallen ist. Wir hätten es ja fast gehabt, dass Marine Le Pen und nicht Macron an die Macht gekommen wäre. Ich habe nur gebeten, dass es nicht kommt. Da wäre mein Buch natürlich... hätte sich mein Buch erledigt gehabt. Vor diesem Hintergrund reist dieser junge Mann nach Frankreich und entdeckt dort eben auf dem Flohmarkt ein Fotoalbum aus den 1920er Jahren, wo er sich selber abgebildet sieht. Sich selbst vor 90 Jahren, vor 100 Jahren, und hat keine Ahnung, wer er denn eigentlich mal war. Er ahnt, dass er wie andere gewesen ist, weil er sich selbst ja nie gefühlt hat in der Zeit und in der Welt, in der Wirklichkeit, in der er in Stuttgart groß geworden ist. Und dann beginnt er sich auf die Reise zu machen, nach dem, der er vielleicht einmal war, und entdeckt peu à peu, einen Zusammenhang zwischen der Lebensgeschichte, der Familiengeschichte seiner, Geschichte seiner Familie in Deutschland, in Stuttgart, und einer französischen Familie in Südfrankreich, kurz vor der spanischen Grenze, und reist in den Abgrund seiner eigenen Seele, den Schrecknissen seiner Familiengeschichten und den Schrecknissen der europäischen Geschichte der letzten 90 Jahre.
Genau, in ein anderes faschistisches Regime, womit sie natürlich mit dieser parallelen Zeitebene, also eben 2033 fiktiv, 1943 real, den Vergleich herausfordern. Was ist heute oder was könnte so werden, wie es damals war?
Also der Reiz war eben auch, neben der privaten Geschichte dieses Menschen, der auf der Suche nach sich ist und sich schlussendlich erfindet, wie könnten denn der Widerstand gegen ein totalitäres oder gegen totalitäre Systeme der Zukunft ausschauen, im Spiegel dessen, was 90 Jahre zuvor während des Zweiten Weltkriegs passiert ist. Und da habe ich dann eben einfach so rumgeträumt und habe gefunden, das könnte vielleicht ganz ähnlich sein. In der Zukunft werden sie natürlich auch total überwacht durch die digitalen Systeme, sich möglicherweise in einen analogen Raum zurückziehen müssen, um unbeobachtet Widerstand zu leisten und sich zu organisieren, eben nicht in ständiger Transparenz. Und so war es ja auch während der deutschen Besatzung in Frankreich, dass die Resistance halt so gearbeitet hat, und dann auf einmal findet dieser Charakter, der ja, dieser junge Mann, der dann eben mit seinem Doppelgänger in zwei Teile zerfällt, eben den Widerstand 2033 und den Widerstand 1943, in den er sich hineinträumt, dass beides sehr ähnlich ist.
Hm. Wo Sie gerade den Begriff Traum selber genannt haben, in Ihrem Buch heißt es, ich weiß gar nicht, vorab oder an einer Stelle jedenfalls, dass Träume heute essentieller sind denn je. Warum?
Weil ich glaube, dass unsere Träume, unsere Geheimnisse zerstört werden, Stück für Stück, indem alles öffentlich gemacht wird, indem alles geteilt wird, indem jeder Vorgang seziert wird, auseinandergenommen wird, plattgetreten wird, bis nichts mehr übrig bleibt. Es gibt eine wunderbare, also wenn man, ich weiß nicht, wann war es denn auf dem Spiegeltitel irgendwann, das Geheimnis der Liebe entschlüsselt. Wenn alles auf die biochemischen Vorgänge reduziert wird, dann vergisst man, dass über dem etwas ganz anderes schwebt, dass es spirituelle Welten gibt, dass es Dinge gibt in diesem Universum, die durch Wissenschaft nicht erklärt werden können, etwas viel Tieferes. Wir sind ja uralte Wesen. In unserer DNA sind ja Dinge eingeschrieben, die fantastisch sind. Und je mehr wir alles auseinanderhauen und versuchen, alles zu entziffern, desto mehr entgleitet uns der spirituelle Kern der Dinge. Es gibt einen wunderbaren Roman, ein Buch von einem russischen Autor namens Leonid Leonov, geschrieben in den frühen 20er Jahren, aus dem Tagebuch eines Kleinbürgers. Der beschreibt ein kleines russisches Dorf am Rande der asiatischen Steppe, das heißt Gogoljow, in dem nichts passiert, gar nichts. Und er ist der Chronist dieses Kaffs, in dem nichts passiert. Und er macht sich seine Gedanken über die Welt. Und macht sich seine Gedanken darüber, wo kommt der Mensch her, wie ist der Mensch entstanden. Und dann an einer Stelle sagt er, und das ist auch für mich einer der anrührendsten Dinge, die ich in der Literatur in den letzten Jahrzehnten gelesen habe, er macht sich Gedanken über einen Vogel, der in den Zweigen vor seinem Haus singt. Und dieser Vogel singt so schön. Und dann fragt dieser Chronist den Leser, warum müssen wir denn diesem Vogel jetzt die Stimmbänder auseinanderschneiden, die Kehle auseinanderschneiden, um zu sehen, wie die Stimmbänder funktionieren? Dann wird er nie wieder singen. Lass ihn doch einfach singen. Also ich meine das damit, dass man nicht versucht, alles zu erklären, sondern dass man die Dinge lässt, denn sie haben ihren ganz eigenen Zauber, den sie schnell verlieren.
In dem Buch ist dieser...
Dankeschön.
Sie spielen auch in dem Buch mit verschiedenen Realitätsebenen, sind, wie Sie sagen, auch begeistert von fantastischer Literatur. Also das fließt damit ein, es gibt einen Doppelgänger, also es gibt einen Mann, der ist aber sozusagen gleich zwei, hat eben seinen Doppelgänger im Jahre 1933.
43.
Ja, also 2033, 1943, so rum, genau. Dieses Doppelgängerspiel, das ist, also nicht nur, dass es beim Schreiben wahrscheinlich anstrengend gewesen ist und beim Lesen immer wieder die Aufmerksamkeit erfordert, aber es ist ja so ein Spiel, was Ihnen offenbar Spaß gemacht hat. Wieso?
Also ich bin ja mit dieser, Verzeihung, mit der Literatur des frühen 19. Jahrhunderts groß geworden. Ich habe immer mit Begeisterung E.T.A. Hoffmann gelesen, der ja eigentlich auch nicht Schriftsteller war. Also der ist als Schriftsteller berühmt geworden, aber E.T. Hoffmann war eigentlich Komponist. Der komponierte ein bisschen so wie Mozart, aber nicht ganz so gut. Bei weitem nicht so gut. Mhm. Und er war Maler, der hat großartig gezeichnet. Und dieser E.T. Hoffmann hat eben auch, das war diese Schauerliteratur des frühen 19. Jahrhunderts, da kommen immer Doppelgänger vor, Automaten, ganz seltsame Erscheinungen. Edgar Allan Poe beschreibt das, Margaret Shelley. Das ist eine Literatur, die mich einfach immer fasziniert hat, dass es irgendetwas gibt, was seltsam ist, was schräg ist, was tief, was alte Häuser, alte Burgen. Das hat mich immer als Kind, mit der Literatur wurde ich also wie gesagt groß. Und das sind Dinge, die ich dann jetzt eben versucht habe, in dieses Buch mit einzubauen. Dieses Buch ist wirklich ein völlig asynchrones Buch. Es ist ein anachronistisches Buch, auch von der Sprachbenutzung, von der Sprachbehandlung her ist es ein altmodisches Buch. Auch wenn es 2033 spielt, auch wenn es, sagen wir mal, moderne Themen verhandelt, ist es von der ganzen Form her und von dem, was ich da benutze, eben die Doppelgängergeschichte zum Beispiel, ist es ein Buch, das eigentlich in dieser Zeit nichts zu suchen hat und auch natürlich dadurch eine ordentliche Angriffsfläche darbietet.
Sind Sie denn chronologisch vorgegangen beim Schreiben, weil eben die Zeitebenen immer wieder wechseln, immer ineinander greifen?
Ich habe angefangen zu schreiben. Ich hatte einen Film gedreht in Frankreich 2008, Seraphine. Ein wunderbarer Film, der sehr viele Césars gewann in Frankreich. Die Geschichte von Wilhelm Ude und seiner Putzfrau Séraphine de Senlis, die eine berühmte Malerin der primitiven Kunst wird und er fördert sie. Und am Ende bekam ich ein Fotoalbum geschenkt, in dem aus den 1920er Jahren, in dem ich in Dutzenden Fotos eben einen sehr elegant gekleideten, sehr gut aussehenden jungen Mann sah. Und ich dachte mir, das wäre doch interessant, ohne irgendeine Erklärung. Stand nichts unter, keine Jahreszahl, keine Namen, nichts. Ich dachte mir, es sei vielleicht reizvoll, eine Geschichte über jemanden zu schreiben, zu erfinden, von dem ich nur weiß, wie er aussah, aber sonst nichts weiß. Und so ist das dann peu à peu entstanden. Ich habe 10 Seiten geschrieben, habe ich ein Jahr pausiert. Und dann auf einmal fiel mir das alte Haus meiner Großeltern oberhalb von Stuttgart ein. Dieses unheimliche, düstere Haus, wie aus einem Roman des 19. Jahrhunderts. Das einzig Moderne, also das war von 1960 bis 1966 habe ich dort verbracht, alle Sommer und auch sehr viel mehr. Das einzige Moderne war ein Radioapparat aus den 30er Jahren, das floss mit ein. Mein Patenonkel, der schon 1964 verstarb, ein Richter und ein Dichter in Stuttgart, der unter dem Pseudonym Paul Goulet anachronistische Gedichte schrieb im Stil von Justinus Kerner und Ludwig Uhland, der schwäbischen Romantik, der nannte sich Paul Goulet. Dann hatte ich den Namen und dann habe ich peu à peu hat sich das entwickelt aus sich selbst, ohne dass ich irgendwie einen Plan hatte.
Hat der Paul Goulet denn was mit Ihrem Patenonkel zu tun? Hat der Paul Goulet in Ihrem Roman, die Hauptfigur in Ihrem Roman,
nein,
was nicht?
Nee, das haben Sie einfach eher nur mit mir. Also ich habe ihn mit ein paar Seiten meiner selbst, aber eigentlich ist es eine fiktive Gestalt. Ich habe nur den Namen genommen. Die Goulets waren ein hugenottischer Seitenstrang meiner Familie, der sich verloren hat. Und es ist dann schön, solche Namen zu benutzen. Ich habe dann ohne Gesetzesstruktur angefangen zu schreiben und dann entdeckt, dass man eigentlich diese beiden Stränge, also dass man es vielleicht schaffen könnte, einen Plot im Jahre 2033 zu erzählen, der auf einmal über einen Traum zurückgeht in einen Plot 1943 und immer wenn der zum Beispiel an einem Zug sitzend hinter nach Bonn einschläft, wacht der andere, weil er auch im Zug saß, auf. Aber dann ist auf einmal der Dampf einer Lokomotive, der am Fenster vorbeifliegt. Und Sie merken als Leser, das ist doch jetzt nicht dieser führerlose moderne Zug, sondern das ist jetzt eine Lokomotive. Was ist, also, dass das aber funktioniert, dass zwei Handlungen eine Handlung werden, dass zwei Charaktere eigentlich einer sind und am Ende läuft es dann eben auf einer Explosion zu, in dem Moment, wo beide Figuren einander berühren.
Ich habe es vor allen Dingen meistens daran gemerkt, dass dieses zweite Ich sozusagen 1943 ein ganz anderer Charakter ist. Der ist nämlich richtig durch und durch böse, man kann es nicht anders sagen. Ein Schwerverbrecher, der armen Menschen, die auf der Flucht in Frankreich vor den Nazis sind, verspricht, sie über die Grenze nach Spanien zu bringen, dann aber was ganz anderes mit ihnen tut, sie nämlich umbringt. Es gibt eine reale Vorlage für diese Figur und zerstückelt. Und daran habe ich das immer gemerkt, dass dieser, also ja, dass das zwar ein Mensch ist, aber mit so unterschiedlichen Seiten.
Na gut, aber es ist ein Mensch mit den beiden Möglichkeiten, das behaupte ich ja. Deswegen auch der Titel Titel der Ursprung der Welt. Das verweist ja auf ein Gemälde von Courbet aus dem Jahr 1866. Das glaubt dieser Junge bricht dann irgendwann in das, als der junge Paul Gauguin, in das Zimmer seines Großvaters ein und findet ein Replikat dieses Gemäldes von Courbet, ein nackter Frauentorso ohne Kopf und ohne Füße, und glaubt auf einmal, den Leib seiner toten Mutter darin zu erkennen, die verschwunden ist, als er 6 war.
Und er verschwunden, die hat sich umgebracht.
Sie hat sich, aber sie war weg. Er wusste nicht, dass sie sich umgebracht hat. Okay. Später bekommt er raus, dass sie Selbstmord begangen hat. Wo hängen wir jetzt? Wird es sehr kompliziert.
Nein, Entschuldigung, jetzt habe ich Sie unterbrochen. Nein, es war dieser Körper auf diesem berühmten Gemälde von Courbet, dieser nackte Frauentaube.
Ja. Also er will dann das Original finden und deswegen reist er. Er will das Original sehen. Das hängt heute noch im Musée d'Orsay in Paris und will dann da hinreisen. Aber was wichtig ist, es ist ein fantastischer Roman. Klar, so. Er ist ja versprochen.
In jeder Hinsicht, ja.
Aber wenn Sie einen fantastischen Roman schreiben, müssen Sie natürlich den realistisch erzählen. Das heißt, Sie brauchen sehr viele Fakten und Details, die stimmig sind, die einfach wahrhaftig sind, die der Leser glaubt. Sonst macht er die Reise nicht mit. Und da habe ich, als ich merkte, ich brauche eigentlich dieses Gegenteil von diesem PG, beide, hat es Paul Gauguin oder Prosper Genoux. Wer war denn in Frankreich in den 40er Jahren, also während der Zeit der deutschen Besatzung, ein notorischer Verbrecher? Und ich kam auf diesen Dr. Petiot, Marcel Petiot, einer der spukhaftesten Verbrecher der französischen Kriminalgeschichte des 20. Jahrhunderts. Das ist ein unfassbarer Mensch, der im Widerstand, in der Resistance gegen die Deutschen war, angeblich ein bisschen mitgemischt hat, aber über 60 Menschen nachgewiesenermaßen, denen er versprach, ich bringe euch rüber für 50.000 Franc, ich muss euch nur eine Spritze geben gegen Gelbfieber, weil ihr wollt ja dann nach Argentinien. Und dann war das aber kein Gelbfiebermittel, sondern das war Ziankali. Und dann hat er die Familien und da hat er sie alle auseinandergehackt und in einer Kalkgrube dann aufgelöst. Das ist unfassbar. Und als ich das hatte, habe ich natürlich, das ist dieser junge Mann, der auf einmal merkt, dass er der war. Und das ist dann natürlich sozusagen eine Reise in den Abgrund, in einen Albtraum seiner eigenen Seele. Das habe ich versucht zu beschreiben.
Stürzt ihn in eine ziemliche Konfusion. Es gibt zum Glück auch ein paar Liebesgeschichten in diesem Roman.
Eine.
Ja, es gibt ja den Großvater, von dem erzählt wird, der Gestapo-Leiter, der in Toulouse war, was dann erst nach und nach rauskam.
Auch den gab es.
Ja, auch eine reale Figur als Vorbild. Und der hat ja nun auch eine Geliebte gehabt, die eigentlich überhaupt nicht in sein Konzept passte.
Genau.
Aber gut, bleiben wir bei dieser Liebesgeschichte von Paul. Er verliebt sich in eine Widerstandskämpferin. Genau.
Der Zukunft, also der von heute praktisch, ne?
Ja. Genau.
Ja, er stößt auf der Suche, ihm steckt eine verzweifelte junge Frau während seiner Zugfahrt hinunter nach Südfrankreich auf der Suche nach dem, der auf diesem Bild, in diesem Fotoalbum abgebildet ist, steckt ihm eine junge Frau ein Kuvert zu und sagt, bitte geben Sie das ab in Port-Vendres, in der Rue Victor Hugo 2. Und er weiß, um Gottes Willen, und dann verschwindet sie. Dann kommt er in Perpignan an und wird verhaftet sofort, mit vielen anderen zusammengetrieben, und aber er kommt aus diesem Verhör heraus und warum erzähle ich jetzt das? Er fährt dann weiter nach, ich erzähle mal weiter, vielleicht fällt es mir ein. Nach Port-Vendres, gibt diesen Brief ab, worüber sprachen wir eigentlich? Über meinen Roman?
Nein, die Liebesgeschichte.
Die Liebesgeschichte. Er kommt dann schlussendlich dann in Port-Vendres an, gibt diesen Brief ab, entdeckt, das ist eine Pension, eine alte Dame, die in den 1960er Jahren mal eine berühmte Chansonsängerin gewesen ist und die furchtbar erschreckt, als sie ihn sieht, weil die sich nämlich an diesen Vorläufer erinnert und auf einmal mit der ihr Vater was zu tun hatte, der Kriminal. Es ist sehr kompliziert, ja, aber alles logisch.
Das ist sehr kompliziert.
Jedenfalls gerät in eine Gruppe von Widerstandskämpfern in Frankreich, also modernen Resistanzkämpfern, und darunter eben eine wunderschöne Frau namens Hélène, die eine große Rolle in dem Buch spielt, in die er sich verliebt und zum ersten Mal wirklich und zum ersten Mal auch in einer Art und Weise, weil auch er sexuelle Störungen hat, über die wir jetzt nicht näher reden, das wird ja Wahnsinn. Diese Frau, die wird dann, die reißt ihn sozusagen aus dem Dunkel seiner Seele und wird aber dann, ganz am Ende, das kürzt ja irre an, was ich da geschrieben habe.
Ja, da war auch. Aber um nochmal.
Vergessen das.
Aber die. Die sexuelle Störung.
Das habe ich gar nicht geschrieben.
Ja, Wo haben Sie das alles hergenommen? Aber nochmal eben zu der sexuellen Störung, das kann ich relativ einfach erklären.
Ich muss betrunken gewesen sein.
Ja, genau. Also dieser Paul, das kriegt man dann nach und nach mit als Leser, der hat eben ein gestörtes Verhältnis zu Frauen und hat, und das beruht darauf, dass er einmal eine Frau wirklich ganz toll fand, sich verliebt hat und als es dann zur Annäherung kam, wurde er plötzlich vollkommen brutal. Ich weiß nicht, hat er sie auch vergewaltigt?
Das weiß ich nicht mehr so genau. Aber das hat ja nichts, das ist ja nicht deshalb. Er, also...
Naja, da bricht halt der Prosper in ihm durch. So habe ich das verstanden.
Er ist adoptiert. Er weiß nicht von wem. Er ist freischwebt. Das kriegt er raus, dass sein Vater stirbt. Und er erinnert sich meine Mutter. Das ist ja gar nicht meine Mutter. Aber die ersten 6 Jahre erinnere ich. Aber wo ist der Kopf von ihr? Der ist mir nicht mehr im Kopf. Im ganzen Haus gibt es keine Fotografien. Und er hat eine Sehnsucht nach der Mutter, bevor er weiß, dass sie dass sie gar nicht seine richtige Mutter war. Och, das war Wahnsinn. Mir wird schwindelig. Und wie komme ich jetzt da raus, aus diesem Loch?
Ist egal. Wir müssen das jetzt gar nicht alles aufklären. Wir wollen Sie ja hier nicht stressen auf dem blauen
Sie müssen Buch, das einfach lesen. Ich kann das nicht erzählen.
Ja.
Das ist jedenfalls sehr spannend.
Ja, unbedingt. Aber wo wir gerade darüber reden, es wäre doch wirklich ein super Drehbuch draus, mal ein toller Film, oder? Sie in Doppelrolle,
nee, ich
Paul,
bin zu alt.
Prosper.
Nee, ich bin zu alt, das ist ja ein gut aussehender, schwarzhaariger junger Mann.
Naja, die Haarfarbe, die kann man
Fehlbesetzung, ich bin eine totale Fehlbesetzung. Ich glaube, das müsste irgendwie, vielleicht müsste es ein Regisseur aus Tasmanien machen. Oder aus Frankreich. Ich weiß nicht, ich glaube...
Würden Sie das Drehbuch schreiben?
Ich glaube, wir brauchen eine andere, einen Regisseur mit einer sehr fantastischen Fantasie. Fantasie ist ja Quatsch.
Sie können auch die Regie führen.
Ich weiß nicht, ob das Buch ist halt sehr komplex, das haben Sie ja mitbekommen.
Ja, aber im Film gibt es ja Tricks und Mittel, wie man das dann...
Ich finde auch, dass man das verfilmen könnte. Ich finde, dass man es verfilmen sollte und ich bin überhaupt sicher, das würde ein absoluter Welterfolg.
Ja, genau, eben. So. Wäre ja eigentlich ein schöner Schluss, aber jetzt müssen wir noch mal fragen. Sie haben ja selber gemerkt beim Erzählen, das ist alles wahnsinnig komplex, kompliziert. So.
Ist aber logisch.
Ja,
eben. Und die Welt ist eben manchmal kompliziert.
Ja,
du kannst dich auf einen Satz reduzieren.
Das ist ja auch eine Bewunderung, die damit durchspricht. So, aber Sie schreiben, so viel habe ich mitgekriegt, es gibt in irgendeinem Film über Sie so Bilder, wie Sie so ganz in Ruhe, in der vollkommenen Abgeschiedenheit, nicht in Venedig, sondern in der Toskana. Sie haben da so ein Gut, glaube ich, also mit Schafen und sonst ist da gar nichts. Ne?
Ich habe da einen Haufen Steine aufgebaut.
Genau, aber Sie haben sich da so eine richtig schöne Naturresidenz geschaffen.
Das ist die sogenannte Toskana Perduta, die verlorene, die vergessene Toskana. An der Grenze zur Emilia-Romagna, in einer Gegend, wo es nichts gibt außer Wildschweine, Rehe, Hirsche, sogar Wölfe, das sind die nördlichen Apenninen. Wunderschön, es gibt keinen Tourismus und dort habe ich dann...
Genau, da sitzen Sie dann in völliger Ruhe mit einem Tee oder einem Glas Rotwein und sinieren und erspinnen sich diese ganzen wahnsinnig komplizierten Dinge.
Es waren die Amarone. Amarone hat 15,5% Alkoholgehalt. Und da kommt schon einiges Interessantes dabei heraus.
Aha, okay. Und das war jetzt Ihr erster Roman. Würden Sie sagen, Sie machen das nochmal oder sind Sie jetzt erstmal fix und fertig?
Nee. Als nächstes, ich habe ja mich langsam an diese Königsdisziplin des Romans herangetastet. Ich fing ja an mit surrealen Erzählungen über Venedig, wo ich seit 20 Jahren lebe und jetzt allmählich die Zelte abbreche. Venedig ist ja ein Bühnenbild, das man eigentlich bespielen muss, sonst antwortet es dir nicht. Die Stadt ist gleichgültig, es ist ja jeder dadurch diese Stadt gezogen. Und wenn Sie von der Stadt gesehen werden oder anerkannt werden wollen, wenn Sie die Stadt fühlen wollen, müssen Sie was mit ihr machen. Und so schrieb ich eben Geschichten über Menschen, die ich kennengelernt habe, kuriose Dinge, die ich erlebt habe. Und das war ein sehr schöner Band, der damals bei Klaassen erschien. Und dann habe ich mich, pausierte ich, dann dachte ich, was mache ich jetzt? Dann habe ich ein Gedichtband herausgebracht, wo ich dann 3 eigene Gedichte hineingeschmuggelt habe, wofür ich mich sehr schämte. Und dann habe ich gesagt,
hat jemand gemerkt?
Naja, stand mein Name drüber. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt mache ich mal eine Novelle. Und das war ein wunderschönes Buch, auch eine schwarz-romantische Novelle über, auf der Basis eines Films, den ich gedreht habe, Serafin, das Gleiche. Ich weiß gar nicht, warum es mich immer nach Frankreich treibt, obwohl ich ja so Italien-affin bin. Weil ich mit Frankreich irgendwie in meinem vorigen Leben möglicherweise was zu tun hatte. Und nach der Novelle war es dann der Roman. Und nach dem Roman wird es dann ein Theaterstück. Und dann schreibe ich ein Drehbuch. Und dann mache ich noch ein paar Nachrufe auf Freunde, die sterben. Oh. Vor mir. Und dann mache ich den Sack zu.
Okay, und dann... Genau, und dann drehen Sie auch noch ein paar Filme, wie gesagt, morgen im Tatort.
Dann trinke ich noch eine Flasche Wein und dann, und dann esse ich noch ein Stück Brot.
Ja.
Und dann kämme ich mir die Haare und dann lege ich mich ins Bett und dann genau. Mache ich die Augen zu.
Ich darf jetzt tatsächlich einen Moment entspannen, wir sind am Ende unserer Zeit. Es wartet der nächste
Gast. Sollen wir noch
Gast. Ich kriege hier schon echt viele Zeichen. Wir könnten eigentlich noch eine halbe Stunde länger reden. Sie sind ein sehr dankbares Publikum und Herr Tuco hat viel zu erzählen.
Ja? Vielen Dank, dass Sie...
Thank you.